Werbung.
At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field.
I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school.
Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu.
Werbung Ende.
'24, Israel im Krieg, Tag 244. Will Israel einen Krieg gegen die Hisbollah? So titelte das ARD gestern Nacht. Ja, ihr habt richtig gehört. Will Israel einen Krieg gegen die Hisbollah? Das ist die Frage vom ARD. Und da fragt man sich natürlich nach 8 Monaten. Tatsächlich in 2 Tagen sind es 8 Monate, seit denen wir halt beschossen werden aus dem Libanon. Und was dem ARD einfällt, ist die Frage, ob Israel einen Krieg will. Ja, natürlich will Israel keinen Krieg und das eigentlich noch nie. Seit 1947-48 will Israel keinen Krieg. Israel will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und daran hat sich nichts geändert in den letzten 76, 77 Jahren. Doch was nun? Nach 8 Monaten Beschuss, jeden Tag Raketensalven auf Israel, Cruise Missiles, Drohnen verschiedenster Sorte und natürlich die ewige Angst, die uns begleitet und das täglich, dass eventuell auch Terrorkommandos der Radwan und andere Infanterieeinheiten der Hisbollah eventuell auch versuchen werden, nach Israel einzudringen und wir ähnliche Situationen über uns ergehen lassen könnten, eventuell, Gott behüte, wie man so sagt, wie am 7. Oktober. Also was soll Israel tun? Das ist natürlich die Frage. Aber ein Artikel, einen Bericht so zu betiteln, will Israel einen Krieg gegen die Hisbollah? Ich denke, das ist wieder eine Art Opfer-Täter-Umkehr, Ursache-Wirkung-Umkehr, als wenn jetzt Israel heiß darauf wäre, im Libanon anzugreifen, ob wir Konflikt wollen. Natürlich nicht. Wir wollen nur Ruhe. Doch niemand auf der Welt tut wirklich irgendetwas, um die Hisbollah im Libanon in die Schranken zu weisen. Und das, obwohl sie seit 8 Monaten die UN-Resolution 1701 dagegen täglich verstoßen. Weil die 1701-Resolution besagt, Hisbollah darf sich nicht südlich vom Litani-Fluss befinden und ganz sicher nicht von dort aus auf Israel schießen. Doch genau das tun sie. Und das haben sie auch gestern getan, als sie 2 Drohnen auf ein drusisch-israelisches Dorf namens Chorfesh, circa 5 Kilometer südlich der israelisch-libanesischen Grenze, geschossen haben und diese Drohnen dort eingeschlagen sind. Und das ohne Vorwarnung, am helligsten Tage. Und das zeigt natürlich, dass sie auch ihre Fähigkeiten verbessert haben, dass sie auch ständig daran arbeiten, uns zu überraschen, besonders hier wieder ein Fall, ohne Vorwarnung, am helligsten Tage schlagen Drohnen ein und verletzen natürlich auch Menschen, einige Menschen schwer verletzt. Diese Drohnen sind unter dem Radar bzw. am Abwehrschirm Israels vorbeigeflogen und sind eingeschlagen. Ob es darauf jetzt eine schwerere Antwort Israels geben wird, eine härtere Antwort Israels geben wird, müssen wir abwarten. Währenddessen hat Israel natürlich auch gestern Nacht und heute im Libanon Terrorinfrastrukturziele der Hisbollah angegriffen, in den Orten Nakura, Matmura, Khiyam, Aita Ashab, Hatrij, Beit Yahun, Sedekin, Odessa, Wadi Jilu. Also sehr viele Orte, sehr viele Terrorinfrastrukturziele Und das nach wie vor nach dem Ping-Pong-Verfahren, über das ich jetzt seit Monaten hier schon erzähle, das natürlich im Endeffekt keine Lösung ist und es entweder von der Hisbollah eine Beruhigung der Lage geben wird oder Israel irgendwann stärker zuschlagen muss. Einen anderen Weg wird es eventuell nicht geben. Wenn wir Richtung Gaza runterschauen, gibt es da auch mehrere Entwicklungen. Zum einen hat dort eine Terrorzelle tatsächlich im Raum Rafah versucht, Israel zu infiltrieren. Eine Terrorzelle hat versucht, Israel zu infiltrieren. Und dank der Beobachtersoldatinnen, von denen ihr natürlich alle gehört habt, wegen dem Schicksal einiger Beobachterinnen, die nach wie vor auch in Geiselhaft der Hamas sich befinden, aus dem Militärstützpunkt Nahal Oz. Dank ihrer Aufmerksamkeit wurden Eliteeinheiten an den Ort der Infiltration geschickt, und zwar eine beduinische Kampfeinheit, die Gashashim, wer sie kennt von euch, und das Gazara-Bedui, das sind ja zwei beduinische Einheiten, Kampfeinheiten, die dort auch im Rahmen des Kampfes an der Gaza-Grenze und im Gazastreifen selbst natürlich im Einsatz sind. Und einen ähnlichen Zwischenfall gab es seit der ersten Kriegswoche nicht, dass Terroristen tatsächlich versucht haben, durch die Zaunanlage, kann man sagen, also die Sicherheitszaun irgendwie zu überqueren, um in Israel dann zu tun, was sie tun möchten. Drei der Terroristen wurden eliminiert. Ein weiterer ist höchstwahrscheinlich, soweit ich verstehe, zurück nach Rafah geflogen. Genau das Rafah, was natürlich auch immer wieder in den letzten Wochen in den Nachrichten ist, da passiert sehr viel. Aber auch an anderen Stellen im Gazastreifen passiert tatsächlich sehr viel. Und hier eine wichtige Meldung, die ich euch nicht vorenthalten will, weil ich bin mir nicht sicher, ob die deutschsprachigen Medien das berichten werden, obwohl es so wichtig ist, genau da die Augen raufzulenken. Und das ist jetzt der fünfte Fall in den letzten Wochen, also allein im letzten Monat, der fünfte Fall, dass Hamas und islamische Dschihad-Terroristen sich in einem UNRWA-Gebäude, und zwar einer UNRWA-Schule, verschanzt haben. In diesem Fall in der Stadt Nusayrat im zentralen Gazastreifen und wir dort angegriffen haben. Es gibt Videomaterial, man sieht das Haus, die UNRWA-Schule und man sieht den präzisen Angriff nur in den Zimmern tatsächlich, also nicht das gesamte Haus, nicht die gesamte Schule, sondern nur die Zimmer, in denen die Terroristen sich aufgehalten haben. Die wurden angegriffen und das natürlich nach sorgfältiger Beobachtung und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, nachdem man sichergestellt hat, dass man da minimalen Kollateralschaden natürlich eingeht, wenn man die Terroristen dort angreift. Wir reden hier von 20 bis 30 Terroristen, die sich dort aufgehalten, noch einmal der Hamas, des islamischen Dschihad und sogar der Nuchba-Einheit. Einige der Terroristen, der Kämpfer dieser Nuchba-Einheit, die am 7. Oktober über die Grenze kamen und Mord, Vergewaltigung und Entführung durchgeführt haben. Das ist natürlich auch eine Situation, die heftig ist, weil der fünfte Fall allein in den letzten vier Wochen, wo Terroristen sich in einer Schule, in einer UNRWA-Institution im Endeffekt verschanzt haben, das sollte doch eigentlich prominent besprochen werden. Ja, also angefangen haben sie in Krankenhäusern in erster Linie und Moscheen. Und jetzt mittlerweile sehen wir sie vermehrt auch in Schulen. Und auch in Burej, auch ein Ort im zentralen Gazastreifen, haben die 7. Brigade der IDF und auch die Kfir-Infanterieeinheit haben dort eine Raketenabschussrampe entdeckt, die bereit war für Einsatz. Das heißt, von dieser Raketenabschussrampe, die zerstört wurde, hätten die Terroristen jederzeit mit Leichtigkeit Israel angreifen können. Das wird zum Glück nicht mehr passieren. Doch wer weiß, wie viele von diesen Raketenabschussrampen, die wirklich ready to shoot sind, immer noch sich dort im Gazastreifen befinden. Die 12. Brigade und auch Brigade 401 in Zusammenarbeit mit der Infanterieeinheit oder der elitistischen Ingenieurseinheit, wenn ihr so wollt, Yahalom allen voran und auch Einheit 504 vom Militärgeheimdienst haben auch einen weiteren Tunnel in Rafah von Bedeutung, so sagt die IDF. Von Bedeutung heißt, das ist nicht irgendwie so ein kleiner, unwichtiger Tunnel Haus zu Haus, sondern tatsächlich ein Tunnel von Bedeutung, der strategisch angelegt war. Und von dieser Tunnelzerstörung und auch der Route wurde Videomaterial an die Presse weitergeleitet, damit man da einen Einblick hat, wie es in Sachen Tunnelbau und Tunnelzerstörung allgemein aussieht, wo diese Tunnel natürlich gebuddelt wurden und wie die israelische Armee im Endeffekt, wenn sie die Tunnel zerstört, wie diese Tunnel zerstört werden. Auch ein weiterer Tunnel, der entdeckt wurde von der 828. Infanteriebrigade, auch unter der Leitung der Division 162, hat einen Tunnel entdeckt, der aus einem Kinderzimmer in Rafah in die Tiefe ging. Also auch das natürlich für diejenigen von euch, die sich auskennen, beziehungsweise mir zuhören in den letzten Monaten auch, natürlich kein Einzelfall, dass Kinderzimmer in normalen Wohnungen von Menschen als doppeldeutig, wenn ihr so wollt, benutzt werden. Zum einen als Kinderzimmer und zum anderen wird dort eine gewisse Terrorinfrastruktur entweder gebunkert, sei es Raketen oder Waffen, oder wie in diesem Fall ein Tunnel in die Tiefe gebuddelt. Ihr habt in den letzten Folgen hier in meinem Podcast ja schon mitbekommen, dass ich angefangen habe, über die israelische Armee, welche Lektionen man natürlich aus dem 7.10. Überfall mittlerweile zieht und tatsächlich nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen lässt und gewisse Einheiten entweder neu aufbaut oder gewisse Änderungen innerhalb der Armee vornimmt, um natürlich auch jetzt im Nachhinein, nach 8 Monaten Kampfeinsatz, auch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man die nächsten Wochen und Monaten, je nachdem wie lange dieser Kampf, dieser Krieg noch gehen wird, aber dass man es besser macht, dass man es so richtig wie möglich macht und allgemein auch für den Tag nach diesem Krieg, dass man natürlich besser aufgestellt ist. Und in diesem Rahmen hat die israelische Armee an der Gaza-Grenze tatsächlich eine neue LOTAR, Lochama Beterror-Einheit gegründet. Das heißt auf Deutsch eine Antiterror-Spezialeinheit. Er nennt sich auf Hebräisch LOTAR. Und die wurde gegründet im Rahmen der Gaza-Division, eine Einheit, die aus Reservisten bestehen wird. Hunderten von Reservisten, die in der Region des Gaza-Envelopes, also in israelischen Communities und Kibbutzen, alles, was ihr jetzt mittlerweile natürlich insbesondere seit dem 7. Oktober kennt, Nir Oz und natürlich Kfar Aza und Nirim und diese ganzen Kibbutze, wo natürlich das Massaker stattfand, in diesen Gemeinden soll diese Einheit natürlich dann vor Ort im Einsatz sein. Und das sind alles Orte, die in unmittelbarer Nähe natürlich zur Grenze zum Gazastreifen liegen. Und das soll den Menschen, die dort sich hoffentlich wieder ansiedeln werden, das soll ihnen ein weiteres Schutzgefühl geben. Und das ist natürlich auch eine Lektion aus dem 7.10., wo natürlich derartige Einheiten beim Überfall nicht vor Ort waren, um dort für Ordnung zu sorgen. Wenn wir beim Gazastreifen bleiben, beziehungsweise Israel-Gaza, ist natürlich der Elefant im Raum das Biden-Abkommen, über das wir ja auch in den letzten 2 Folgen gesprochen haben. Und da natürlich jetzt langsam klar wird, dass, wie immer, nicht zum ersten Mal die Hamas-Terroristen wieder ihre Spielchen spielen und, so scheint es, dieses Abkommen, so wie es ist, nicht akzeptieren wollen. Und das, obwohl, und hier müsst ihr wirklich aufmerksam zuhören, eigentlich wie unfair Israel gegenüber dieses Abkommen eigentlich ist. Weil hier wird wieder eigentlich Ursache und Wirkung verdreht. Weil im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, müssten eigentlich, um eine Ruhe der Lage hier einkehren zu lassen, müssten eigentlich als erstes die Terroristen alle Geiseln freilassen. Also das klingt für mich logisch. Aber nach diesen beiden Abkommen sollte als erstes in der ersten Phase Israel sich zurückziehen aus dem Gaza, also komplett zurückziehen und auch alle Kriegshandlungen einstellen. Erst danach wird die Terrororganisation bzw. Terrorführung Hamas aus Gaza einige Geiseln freilassen. Wie viele genau, habe ich nicht verstanden. Sind es 20? Sind es 30? Sind es eventuell 35? Aber es sind definitiv nicht alle Geiseln. Alle Geiseln sollen irgendwann dann in Phase 2 und Phase 3 des Abkommens freigelassen werden. Wann genau Phase 2 und Phase 3 eintreten sollen, steht auch nicht wirklich fest. Das heißt, diese Situation von Phase 1 zu Phase 2 und danach Phase 3 kann sich ewig hinausziehen. Wir wissen, wie diese Terroristen unterwegs sind. Gilad Shalit, 5,5 Jahre. Niemand von uns möchte 124 Geiseln, auch nicht einen von ihnen, in den nächsten 5 Jahren dort im Gazastreifen gefangen gehalten sehen. Und deshalb ist natürlich dieses Abkommen ein Stück weit sehr, sehr nebelig, sage ich jetzt mal, geschrieben. Und das aus israelischer Perspektive natürlich hochproblematisch ist. Und ein weiterer Punkt, der natürlich auch hochproblematisch ist, angenommen, Israel würde dieses Abkommen oder beziehungsweise besser gesagt, die Hamas würde jetzt Ja sagen und Israel würde auch Ja sagen, weil Israel ja demgegenüber positiv eigentlich eingestellt ist, weil man natürlich Geiseln raushaben möchte. Und dann dieses Abkommen tatsächlich in die Tat umgesetzt wird und dann aber nach der ersten Phase die Terroristen wieder anfangen mit ihren Spielchen. Das haben sie auch am 1. Dezember gemacht, als sie nicht mehr bereit waren, weitere Geiseln freizulassen. Dezember, 1. Dezember 23, ihr könnt euch dran erinnern, wo um 6.40 Uhr dann wieder Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden auf Israel, statt dass Geiseln für palästinensische Terroristen und Gefangene fortgesetzt wird, bis auf die letzte Geisel. Genau das haben sie nicht gemacht und genau das könnten sie jetzt wieder machen, bevor Phase 2 oder 3 in Kraft tritt. Und wenn es denn so kommen sollte, angenommen, wir schauen jetzt mal 2, 3, 5 Monate in die Zukunft oder in einem Jahr, wenn Israel dann schon wieder komplett raus aus dem Gazastreifen ist, die komplett die ganzen Kriegshandlungen und Kampfeinsätze und alle Truppen auch komplett zurückgezogen hat, aber dann die Hamas-Terroristen wieder mit ihren Spielchen anfangen und wer weiß, vielleicht sogar Israel beschießen, es wird um einiges schwieriger sein, wieder Kampfhandlungen aufzunehmen, so wie wir jetzt gerade Kampfhandlungen durchführen. Und zwar vor Ort, da, wo es den Terroristen am meisten wehtut, sei es in Nusayrat, sei es in Dir el-Balach, sei es in Buretsch oder in Rafah oder, wenn es sein muss, natürlich mit Kommandoeingriffen, mit Zugriffen auch im nördlichen Gazastreifen. Es wird um einiges schwieriger, sowohl in Israel, aber insbesondere auf der internationalen Bühne einen erneuten Angriff der israelischen Truppen vis-à-vis Hamas-Terroristen im Gazastreifen zu rechtfertigen. Und deshalb ist dieses Abkommen eigentlich ein Geschenk, so nehme ich es wahr, für die Hamas. Es ist ein Geschenk für die Terroristen, dass sie selbst dieses Abkommen eventuell nicht annehmen werden, das lässt sehr, sehr tief blicken. Und das macht es natürlich für niemanden einfacher, an erster Stelle natürlich nicht für die armen Geiseln und ihre Familienangehörigen. Und da blutet wirklich das Herz. Das Herz blutet. Und ich hoffe so sehr, dass wir in den nächsten Tagen eventuell hier irgendwelche guten Nachrichten bezüglich dieses Abkommens bekommen werden. Komme, was komme, wie ich auch immer gerne sage und eventuell dabei bleiben werde, komme, was komme, zu sagen, das ist dann wahrscheinlich so mein Stil, mein Sprachstil. Damit müsst ihr auch fertig werden. um Geiseln rauszubekommen. Jede Geisel, die wir noch rausbekommen, auf welchem Weg auch immer, ist, als ob wir ein ganzes Leben, ein ganzes retten würden. Und das dürfen wir natürlich niemals unterschätzen. Und da ist der Fokus drauf. Wenn wir in die Region schauen, weil das natürlich auch, denke ich, in Deutschland, Schweiz, Österreich immer sehr zu kurz kommt, und den Blick auf den Iran und auch auf Russland, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob jeder weiß, aber wie stark die Iraner und die Russen natürlich zusammenarbeiten und natürlich auch in verschiedenen Kampf- und Kriegsszenarien in der Region und darüber hinaus natürlich involviert sind. Zum Beispiel im Jemen natürlich, wo die Iraner und hinter den Iranern auch die Russen, aber auch im Sudan, wo die Iraner und hinter den Iranern auch die Russen involviert sind. Wenn wir kurz über die Russen reden, da hat die russische Marine tatsächlich jetzt bekannt gegeben, das kommt heraus aus allen möglichen Meldungen, dass sie einen Marinestützpunkt im Roten Meer plant, und zwar in der Nähe der Stadt oder in der Stadt Port Sudan. Und das kommt natürlich nicht einfach so von sonst wo vom Himmel gefallen, sondern das ist natürlich ein strategischer Punkt. Das Rote Meer, nicht weit weg vom Jemen natürlich, wo natürlich auch eine der internationalen Haupthandelsrouten bestehen, also die Schiffsfahrt, die ungefähr für 25% aller Import-Exporte auf der Welt zuständig sind. Ein Großteil davon geht natürlich, der Ost-West-Korridor geht an Jemen vorbei, und gegenüber vom Jemen befindet sich Sudan, und da das schmale Rote Meer, was hochführt zum Suezkanal natürlich. Und da müsst ihr natürlich da auch mal raufschauen, wie sich da die Russen positionieren, weil das natürlich strategisch geplant ist mit Blick in die Zukunft und keine Nacht- und Nebelaktion ist. Und auch wenn wir uns die Kampfhandlungen im Sudan angucken, besonders im südlichen Teil von Darfur, und das kennt ihr natürlich aus der Vergangenheit, aber ich weiß nicht, wer von euch weiß, dass seit April letzten Jahres, also über ein Jahr, dort schon Krieg herrscht. Und zwar massiver Krieg, in dem mindestens 13.000 Menschen getötet worden. Das sind die offiziellen Angaben. Mehrere 10.000 Menschen natürlich schwer verletzt wurden. Und das ist natürlich auch ein interessanter und trauriger Punkt, wenn man nach Afrika schaut, mehrere Millionen Vertriebene. Das natürlich dann auch im Endeffekt einen Einfluss auf Europa haben könnte, weil wohin fliehen diese Menschen? Diese vielen Millionen Menschen, die im Sudan und in anderen Bereichen in Afrika, in Kriegsregionen, aus diesen Gebieten fliehen in der Regel Richtung Norden, soweit sie können. Und Richtung Norden bedeutet im Endeffekt als Endstation hoffentlich für sie natürlich Europa. Und deshalb ist das natürlich auch eine schwierige Situation, wo die Kampfhandlungen im Sudan, die natürlich auch gefördert werden vom Iran, ein wenig nicht nur Instabilität, Mord und Totschlag im Sudan fördern, sondern mit Blick in die Zukunft auch für Europa problematische Folgen haben könnten. Und auch in Jordanien, ein Land, über das wir weniger gesprochen haben in den letzten Monaten, mit dem sich Israel natürlich im Frieden befindet. Und da ich in einigen der Folgen auch angedeutet habe, dass das eventuell das Land ist in der Region, das am meisten vom Iran, wo der Iran seine Augen drauf hat, weil natürlich Jordanien eine lange Grenze zu Israel hat. Israels längste Grenze geht nach Jordanien, befindet sich zwischen Israel und Jordanien. Und das ist eine relativ ruhige Grenze. Also wenn man das vergleicht mit den Grenzen Israels zum Libanon oder Syrien im Norden oder natürlich auch Westbank bzw. Judäa, Samaria, alles was so Westjordanland ist, oder Richtung Süden natürlich Gaza-Streifen, und eine ganze Zeit lang in der Vergangenheit hat sich aber beruhigt, auch Ägypten bzw. die Sinai-Halbinsel. Das sind alles Grenzen, die problematisch sind, verschiedene Levels von problematisch, wenn ihr so wollt. Aber die jordanische Grenze, die sich vom Norden bis Süden Israels hinzieht, bis nach Eilat, die ist eigentlich ruhig. Und das stört natürlich das Mullah-Regime. Das stört die Revolutionsgarden. Und sie würden sehr gerne auch Jordanien infiltrieren und im Endeffekt auch Terrormilizen auf jordanischem Boden auf Israel hetzen, in der Zukunft eine weitere Front eröffnen. Doch das klappt erstmal nicht. Und das liegt daran, dass in Jordanien es kaum Schiiten gibt und Schiiten für das iranische Mullah-Regime im Endeffekt die Basis sind ihres Einsatzes. Alle Länder, wo es schiitische Communities gibt, wie zum Beispiel im Libanon und Syrien und Jemen und Irak und Bahrain und anderen Orten, diese schiitischen Minderheiten, in der Regel Minderheiten, bis auf den Irak, werden natürlich ausgenutzt vom Mullah-Regime, um dort ihre Politik, ihre Macht auszuweiten und auch Israel anzugreifen. Und in dem Sinne ist Jordanien natürlich immer wieder im Fokus, also hier in der Region sowieso. Und ich erinnere euch daran, Israel und Jordanien sind im Frieden, auch wenn die Beziehungen nicht immer einfach sind und wir sehr viel Kritik von den Jordaniern immer wieder bekommen. Aber es findet dort eine Sache statt, von der ihr wahrscheinlich nicht weiß, und das ist der Drogenschmuggel, wo Jordanien eine Art Transitland ist, wo der Drogenschmuggel von pro-iranischen Milizen in Syrien und auch der Hisbollah, also alles, was so im Bereich Libanon, Syrien liegt, wo man über Jordanien als Transitland Drogen, allen voran Kaptagon, versucht, in die ölreichen Staaten am Golf zu transportieren und somit Jordanien als Transitland ausgenutzt wird, missbraucht wird und die jordanische Armee jetzt in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich einen Zahn zugelegt hat im Kampf gegen den Drogenschmuggel, der ja kein normaler, wenn man das so sagen kann, Drogenschmuggel ist, sondern es ist Drogenschmuggel von Terrormilizen und das Geld, was sie damit machen, ich muss euch hoffentlich nicht erklären, wohin dieses Geld dann, wo man dieses Geld rein investieren wird und auch schon längst tut. Wenn wir nach Deutschland gucken, gibt es auch Lichtblicke. In den letzten Monaten so viele gruselige Kundgebungen von, sie nennen sich pro-palästinensisch, aber eigentlich ist es pro-Terror. Und das sieht man in erster Linie daran, dass auf diesen Kundgebungen absolut keine Kritik an der Hamas-Terrorführung, am Hamas-Massaker des 7. Oktober, null Kritik in diese Richtung und darüber hinaus auch nie irgendwie auch mal gesagt wird, alle Geiseln sollten freigelassen werden für die Palästinenser, damit die Palästinenser wieder in Ruhe leben können. Auch das ist keine Forderung, sondern man schießt dort in erster Linie nur Richtung Israel und auf die Juden. Und das findet ja nicht nur auf Kundgebungen statt in allen möglichen Städten und im Internet, sondern, wie ihr wisst, in den letzten Monaten auch vermehrt auf Unicampussen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass es Menschen gibt, die sich versuchen, dagegen zu wehren. Und da gibt es in Göttingen, an keinem anderen Ort, außer in Göttingen, so wie ich es wahrnehme, und ich weiß nicht, ob ihr an Zufälle glaubt, aber für mich ist Göttingen natürlich, das sind gute Neuigkeiten, weil Göttingen mein Geburtsort ist. Ich bin in Göttingen zur Welt gekommen und dass gerade in Göttingen sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan hat, angeführt auch von Balbina Bäbler und einer Handvoll Professoren der Universität in Göttingen, die in einem offenen Brief an die Stadt fordern, dass man diese so-called, sogenannten pro-palästinensischen Demos, dass man die unterbinden sollte, weil auf diesen Demos, auf diesen Kundgebungen, auch an der Uni im Endeffekt die Menschen alle möglichen Hetze und Pro-Terror Slogans von sich lassen, allen voran natürlich From the River to the Sea, Palestine will be free, was nichts anderes ist als ein Aufruf zum Völkermord an den Juden. Das ist nichts anderes. Also, wenn ihr euch da informieren wollt, könnt ihr einfach nur kurz im Internet euch den Beitrag angucken. Der ist im NDR, Norddeutscher Rundfunk, erschienen unter dem Titel Göttingen, Verbot von pro-palästinensischen Demos gefordert. Zum Abschluss kurz auf einige eurer Fragen. Wie gesagt, habe ich in der letzten Folge, ich habe wirklich Dutzende Fragen von euch geschickt bekommen. Und ich möchte in jeder Folge gegen Ende, wenn es klappt von der Zeit her, dass ich eine Handvoll Fragen kurz beantworte, beziehungsweise versuche, ein Stück weit meine Ansicht da euch auf den Weg mitzugeben. Nicht immer habe ich natürlich jede Antwort parat, aber zumindest kann ich ein Stück weit aus meiner Sicht viele Dinge erklären, von denen ich vielleicht das ein oder andere verstehe. Folgende Frage wurde mir geschickt: Nach Staatswiedergründung Israels 1948 wurden viele Juden aus muslimischen Staaten vertrieben. Müsste man nicht mehr darauf hinweisen? Ja, müsste man und könnte man und sollte man. Absolut richtig. Aber ich weiß nicht, inwieweit wir damit die Pro-Terror-Fraktion und die pro-naiv und pro-dumm und pro-alles mögliche Fraktion, die natürlich All Eyes on Rafah, das nur so als Beispiel, fleißig teilen, weil sie von nichts eine Ahnung haben und natürlich von der Propaganda und der Hetze und der Stimmungsmache der Terrorbefürworter komplett unterwandert sind und überrollt sind, dass man da diese Menschen mit ein Stück weit Geschichte irgendwie bekehren könnte, daran zweifle ich leider. Vor allem, weil diese Situation natürlich Staatsgründung, Staatswiedergründung 1948 und was dann mit vielen Juden, die fliehen mussten und vertrieben wurden in muslimischen, das liegt halt 70, 80 Jahre zurück. Und deshalb glaube ich nicht, dass das den Diskurs jetzt gerade mitten im Krieg verändern würde. Aber ist ein wichtiger Punkt, weil direkt im Anschluss nach diesem Krieg wird natürlich immer wieder, und das tun die Pro-Terror-Relativierer natürlich sehr, sehr gerne, dass man ja immer wieder sagt, es geht eigentlich gar nicht um den 7. Oktober, weil die Juden und Israel, die armen Araber, die armen Palästinenser seit Jahrzehnten schlecht behandeln und misshandeln und Genozid und Apartheid und bla 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 und hast du nicht gesehen und alles, was man so sich aus den Ärmeln holen kann. Und natürlich radikale Hetze von hier bis nach Australien. Und deshalb wäre es wichtig, dass man in diesem Rahmen zumindest auch ein Stück weit mehr darauf hinweist, wenn wir schon zurückgehen 1947, 48, 49, weil das wirklich eine sehr, sehr wichtige Periode war, in der natürlich passiert ist, was passiert ist, worauf man immer wieder hinweisen muss. Dieses Gebiet hier hieß Palästina. Das stimmt. Es war ein Gebiet. Es war kein Staat. Die Betonung, es war kein Staat. Es war ein Gebiet, das Teil des Osmanischen Reiches war, das Teil des britischen Mandatsgebiets war, das Teil der Kreuzzügler war, das Teil der von mir aus Mongolen war und irgendwann einmal in diesem Gebiet die Juden bestraft wurden, weil sie irgendwie nicht gemacht haben, wie die Römer es wollten vor 2000 Jahren und aus Königreich Israel und Königreich Juda, das kennt ihr natürlich, hat man die Juden bestraft, indem man alles, was mit jüdisch ist, unter den Tisch gekehrt hat, beziehungsweise von der Karte radiert hat und dieses Gebiet dann Palästina genannt hat. Vor 2000 Jahren und in diesem Gebiet haben Juden gewohnt, haben Christen danach gewohnt und irgendwann später, nach der Gründung des Islams, haben dort auch Muslime gewohnt. Darauf muss man natürlich hinweisen, dass Palästina 1948 ein Gebiet war und nicht ein Staat. Und in diesen neu gegründeten Staat Israel, der hätte von Anfang an Seite an Seite mit einem arabischen Staat, von mir aus Palästina, hätte Seite an Seite leben können, haben die Juden ja gesagt, doch die Araber haben nein gesagt. Und nicht nur, dass sie nein gesagt haben, sondern sie haben mit 5 Armeen 1947, 1948 gegen Israel gekämpft. ihr Ziel natürlich größtenteils war, die Juden ins Meer jagen, und parallel dazu wurden Juden auch in anderen muslimischen Staaten natürlich verfolgt, massakriert, und viele Juden mussten dann im Anschluss an den Unabhängigkeitskrieg aus muslimischen Staaten fliehen und in Israel eine neue Heimat, ein neues Leben gründen und in Israel ihr neues Leben auf die Beine zu stellen, ob sie wollten oder nicht. Nächste Frage: Wenn doch alle so besorgt sind um die palästinensischen Zivilisten, warum werden sie nicht als Flüchtlinge weltweit aufgenommen, damit ihr eure Arbeit gegen die Terroristen zu Ende bringen könnt? Ja, warum werden sie nicht aufgenommen? Weil im Endeffekt, wenn wir in die muslimisch-arabische Welt gucken, niemand die palästinensischen Flüchtlinge wirklich möchte. Man will sie nicht, weil man natürlich die Palästinenser in den letzten Jahrzehnten sieht man auch in der Region als Friedensverweigerer. Man sieht sie leider, dass sie von Terror geführt werden, ob es damals die PLO war oder die PFLP oder der Islamische Dschihad oder natürlich die Hamas. Niemand will diese Terroristen, die eventuell getarnt als Flüchtlinge dann zu sich, in ihre Staaten kommen, will man bei sich haben. Und das sieht man in diesen Monaten. Kein einziges arabisches Land, kein einziges muslimisches Land hat sich bereit erklärt, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Und das lässt natürlich auch tief blicken. Nächste Frage: Übergibt Gaza der UN, stellt Bedingungen für die Aushändigung der Führung des 7.10. Anschlags und aus die Maus. Ganz so einfach geht das nicht. Den Gazastreifen der UN übergeben ist aus israelischer Perspektive überhaupt nicht machbar, weil die UN natürlich in jedem Bereich versagt, in allem, was mit Israel zu tun hat. Sei es UNRWA oder UNICEF oder UNIFIL oder UNDOF, ganz gleich, in welchem Rahmen die UN mit Israel im Kontakt steht, sei es aus der Ferne in New York oder hier vor Ort mit UN Peacekeeping Forces, so nennen sie sich, was natürlich ein absolutes Desaster ist, weil diese Peacekeeping Forces, UNIFIL im Libanon, absolut nichts daran verändert haben und nichts tun, dass der Beschuss aus dem Libanon aufhört oder überhaupt nicht beginnt. Doch er hat begonnen und wir sehen kein UNIFIL und wir sehen auch keine UN. Also davon auszugehen, dass die UN eine Lösung sein könnte für den Gazastreifen und davon auszugehen, dass Israel irgendwelche Bedingungen stellen könnte für die Aushändigung der Führung der Hamas. Also, sorry, ne? Das ist absolut vorbei am praktischen Leben. So leid es mir tut, theoretisch natürlich richtig, aber praktisch zu keinem einzigen Prozent durchsetzbar. Und letzte Frage für heute: Ägypten, Rafah-Tunnelsysteme. Es ist ja mittlerweile offensichtlich, dass Ägypten und ägyptische Sicherheitsbehörden und ägyptische zivile Administration Geld daran verdient hat, natürlich, dass die Tunnel unter Rafah zwischen Ägypten, der Sinai-Halbinsel und auf der anderen Seite dem Gazastreifen, dass diese Tunnel nicht zerstört wurden, weil natürlich jeder daran verdient hat. Eine Win-Win-Situation zwischen Ägypten bzw. der Sinai-Halbinsel, wie gesagt, Ziviladministration, beduinische Clans, Sicherheitskräfte, alle, die daran verdient haben, und auf der anderen Seite die Hamas und islamische Dschihad-Führung, die damit natürlich eine Lebensader, eine unterirdische hatten, von Dutzenden Tunneln, über die sie alles rein und raus schmuggeln konnten, wie sie wollten. Und das, obwohl Ägypten mit Israel im Frieden steht, und das, obwohl Ägypten auch jetzt seit dem 7. Oktober so vieles koordiniert, und das, obwohl Ägypten eigentlich bekannt gegeben hatte vor Jahren, dass sie die Tunnel nach Gaza zerstört hätte. Und die Frage ist, wie viel Freund ist Ägypten wirklich? Wisst ihr, seit dem 7. Oktober, und da will ich auch offen und ehrlich mit euch sein, nicht nur Ägypten, sondern allgemein frag ich mich und fragt sich mittlerweile auch ein Großteil der Juden und auch der Staat Israel. Wer ist wirklich Freund? Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.
Werbung.
As a major research institution, Arizona State University offers the most online bachelor's degree programs, along with world-class faculty and dedicated support. Discover why ASU is ranked number one in innovation for 9 consecutive years. Tap to learn more.
Werbung Ende.